Diese Folge wird präsentiert von Poll Immobilien, die Experten für Immobilienvermittlung in ganz Ostfriesland.
Aktenzeichen Ostfriesland.
Der Crime-Podcast der Ostfriesen-Zeitung. Herzlich willkommen zur fünften und letzten Folge der zweiten Staffel von Aktenzeichen Ostfriesland. In der Staffel, in der wir uns mit dem Tod der Lerana-Millionärin Gerda Basse beschäftigt haben. Mir gegenüber sitzt wie immer Nicola Nording, die uns alle Einzelheiten zu dem Fall erzählen konnte und weiterhin erzählen kann. Und heute geht es passend zum Ende dieser Staffel, zum Ende des Falls Gerda Basse und damit um den Gerichtsprozess am Landgericht Aurich. Wir sind jetzt im Mai 2017, ungefähr ein halbes Jahr nach dem Verschwinden der Millionärin. Wie ging der Prozess los? Was war angeklagt? Was hat die Staatsanwaltschaft dem 55-jährigen Tatverdächtigen vorgeworfen?
Ja, hi Daniel, schön, dass ich da sein kann. Und die Staatsanwaltschaft hat wirklich tatsächlich gut ein halbes Jahr nach dem Verschwinden von Gerda Basse die Anklage erhoben. Es geht um Totschlag, das hatten wir ja schon erklärt. Und aber am besten lassen wir das Wolfgang Grunewold sagen, der Sprecher des Landgerichts Aurich und den unsere Kolleginnen und Kollegen von Ostfriesen TV damals interviewt haben.
Zum einen soll er die Geschädigte mit einem Messer am Hals verletzt haben, ihr schwere Verletzungen zugefügt haben, zum anderen mit einem stumpfe Gewalt gegen den Oberkörper und den Kopf ausgeübt haben. Und hier war in der Anklageschrift von einem Hocker die Rede, mit dem auf die Verstorbene eingeschlagen worden sein soll.
Und mit dieser Aussage, mit dieser Anklage landen wir ja direkt wieder in dem Café im Bingum, wo die ganze Geschichte auch für uns gestartet hat damals mit den Männern und Frauen in weißen Overalls, die von der Kollegin Tatjana Gatkowski damals gesehen wurden bei der Spurensicherung. Du hattest ja schon gesprochen davon, dass dort Blutspuren gefunden worden sind und dass dort im Grunde alles darauf hindeutete, dass das der Tatort war. Jetzt haben wir auch noch zwei mutmaßliche Tatwaffen, ein Messer und ein Hocker. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Was hat es mit diesen beiden Dingen auf sich? Also was soll da konkret vorgefallen sein?
Ja, das ist tatsächlich im Prozess dann nicht mehr ganz klar. Also das Messer war irgendwann nicht mehr ganz klar Thema. Also ursprünglich hieß es ja Stichverletzungen am Hals und auch Schlagverletzungen. Dieses Messer, ob es wirklich eindeutig Stichverletzung sein konnte, konnte tatsächlich nicht nachgewiesen werden. Deswegen hat sich die Staatsanwaltschaft dann darauf konzentriert, dass die Getötete vom Angeklagten mit einem Barhocker geschlagen oder dann vermutlich auch erschlagen worden ist. Denn diese Spuren konnten sie wohl eindeutig nachweisen.
Okay, ganz spannend, weil ich meine, am Tatort wurde ja offenbar ein blutverschmiertes Messer gefunden und auf einmal ist es dann irgendwie doch nicht mehr die Tatwaffe. Kannst du da noch ein bisschen so die Hintergründe erklären?
Es war wohl ein Messer gefunden worden, auf dem Blutspritzer zu sehen waren. Ob es jetzt wirklich dann die in Blut getauchte Klinge war oder ob tatsächlich dieses Messer, es war ja ein Café mit einer Küche, in dem auch gearbeitet. Ich hatte vorhin ja erzählt, dass Basse selber ja auch in der Küche vorher gearbeitet hatte und ein Essen vorbereitet hat. Ob das Messer da einfach nur lag und eventuell einfach Blut abbekommen hat, was da gespritzt worden ist, das ist nicht eindeutig geklärt worden. Die angebliche Stichverletzung, die es wohl gab, ist vielleicht nicht eindeutig klar geworden mehr. Nun lag Gerda Basse ja vermutlich auch ja einige Zeit draußen und darauf konnte sich die Staatsanwaltschaft damals nicht mehr stützen. Deswegen hat sie sich eben auf den Hocker konzentriert.
Die Spuren am Tatort, das Messer, das ja dann später keine Rolle mehr spielte, und diese Barhocker sind ja natürlich nicht die einzigen Beweismittel, die in so einem Prozess eine Rolle spielen. Du hattest in der Vorbereitung gesagt, dass es 30 Verhandlungstage gab, die vom Gericht angesetzt worden waren. Ich nehme an, dass da ziemlich viele Zeugen befragt worden sind, die ja auch in anderen Gerichtsprozessen immer eine wichtige Rolle spielen. Wer wurde da so vernommen? Was wurden dafür Fragen gestellt und vor allem, was wurde da über Gerda Basse, was wurde dort über den Angeklagten gesagt?
Also die Staatsanwaltschaft hat von Anfang an sich in einen oder auf einen Indizienprozess einlassen müssen, denn der Täter schwieg und sie hatte offensichtlich keinen eindeutigen Tatbeweis. Also die Smoking Gun fehlte, wenn man so möchte. Deswegen hat sie einen Indizienprozess vorbereitet und da hat sie auch einiges an Zeugen aufgefahren. Es gab Zeugen, die den Jaguar haben fahren sehen. Es gab Zeugen, die Gerda Basse noch gesehen haben und wann sie eben nicht mehr gesehen worden ist. Es gab viele Polizisten, die ausgesagt haben und am Tatort waren, die von den Ermittlungen berichtet haben. Es gab einen psychiatrischen Gutachter, der ausgesagt hat. Es gab einen Mithäftling, der ausgesagt hat, was der Angeklagte im Gefängnis gesagt hat. Du merkst, sie hatten wirklich eine Vielzahl von Zeugen, die eben dann auch nach und nach abgearbeitet worden sind. Deswegen so ein langer Prozess, was aber ich glaube, da bist du besser im Thema als ich, bei einem Tötungsdelikt auch nicht ganz unüblich ist.
Naja, es geht ja um einen schwerwiegenden Vorwurf, der ja am Ende auch eine hohe Freiheitsstrafe, das heißt eine hohe Bestrafung für diesen Menschen, der da auf der Anklagebank sitzt, ja, bedeuten kann. Umso genauer muss natürlich dann, glaube ich, die Strafjustiz da auch tätig werden, um das komplett auszuermitteln und am Ende auch diesen Tatwurf beweisen zu können. Unter all diesen Zeugen, die du jetzt genannt hast, hat das Gericht ja sicherlich auch die Menschen geladen, die da an diesem besagten Abend in dem Café zusammen mit Gerda Basse und dem späteren Angeklagten dann vor Ort waren. Wie haben die denn diese Situation unmittelbar vor der Tat geschildert?
Also das war wohl ein Wechselspiel zwischen den beiden. Also einerseits war so eine atmosphärische Störung zwischen ihnen. Ich hatte ja schon erklärt, sie war sauer, dass er sie versetzt hatte. Aber auf der anderen Seite, ich habe in einem meiner Texte gesehen, er hat wohl Gitarre gespielt an dem Abend und davon sei sie sehr verzückt gewesen. So war die Formulierung. Aber auf der anderen Seite war sie auch sehr harsch und sehr boshaft im Umgang mit ihm. Und im Prozess kam dann raus tatsächlich, dass der Abend auch weiterging. Als dann alle weg waren, haben die beiden alkoholisiert überlegt, dass sie eben im Café schlafen und eben nicht mehr nach Leer zurückfahren. Sie hatte da so eine kleine Nische, in der sie geschlafen hat und für ihn hatten sie eine Matratze dahingelegt und es ging wohl dann darum, dass sie Sex von ihm wollte. Sie wollte mit ihm schlafen und er hat aber gesagt, nee, ich möchte das nicht. Er war wohl auch sehr, sehr stark betrunken und ihm war eben nicht mehr danach. Und das hat sie dann wohl noch jähzorniger gemacht und noch wütender.
Okay, diese Äußerung oder diese Szenen sind ja wohl dann geschehen, als die anderen Gäste dann schon weg waren. Du hattest ja eingangs gesagt, dass der Täter sich nicht geäußert hat. Wie ist es denn dazu gekommen, dass trotzdem diese Erkenntnisse über diesen weiteren Hergang des Abends erlangt werden konnten?
Er hat irgendwann sich dazu entschlossen, ein Geständnis abzulegen, nachdem ihm ein Deal angeboten worden war. Und zwar wurde ihm das Angebot gemacht, dass er eine mildere Strafe oder eine vergleichsweise niedrigere Strafe bekommt, wenn er ein Geständnis ablegt. Und darauf ist er eingegangen und hat dann seinen Verteidiger ein Geständnis verlesen lassen.
Vor Gericht thematisiert wurde ja nicht nur die Tat als solches oder dieser konkrete Abend, der dann zu dieser Tat führte, sondern auch das normale Leben, den Alltag, den Gerda Basse so bestreitet hat. Und du sagtest ja auch, dass Freundinnen oder Freunde von ihr auch zu Wort gekommen sind. Was haben die denn so geschildert? Was hatten die zu sagen oder beizutragen zu diesem Strafprozess?
Also das fand ich tatsächlich sehr, sehr bemerkenswert in diesem Prozess, denn das Leben und die Person Gerda Basse wurden dort ins Rampenlicht gezerrt, zwangsläufig. Ne? Es war ja bevor der Täter oder der Angeklagte sich eingelassen hat, war es ja ein Indizienprozess. Dementsprechend musste die Staatsanwaltschaft ja alles auffahren, was sie hatte und eben auch sich ein Bild von dem Opfer machen, auch gucken, wie könnte es funktionieren. Die Staatsanwaltschaft hatte ja einen Tatvorgang kreiert und das musste ja auch irgendwie unterfüttert werden. Und da haben dann eben auch ihre Freundinnen ausgesagt, was sie für ein Mensch war. Und die haben doch auch ein sehr, ja, ein sehr polarisierendes Bild gezeichnet. Also auf der einen Seite die Gerda Basse, die sich immer gekümmert hat, die immer da war, die man um Geld fragen konnte, die auch von sich aus Hilfe angeboten hat, und auf der anderen Seite die jähzornige Gerda Basse, die impulsive, die explosive Gerda Basse, die auch um sich gebissen und um sich geschlagen hat und eben auch diverse Liebschaften geführt hat, auch in einer für mich schon fast unangenehm, deswegen, ich würde es jetzt auch nicht groß wiederholen, aber unangenehmen Detailliertheit auch über das Liebesleben von Gerda Basse gesprochen haben, dass das echt schon, also die wurde da, da wurde ihre Privatsphäre wirklich ins grelle Rampenlicht gezogen, wo ich wirklich zeitweise da gesessen habe, gedacht habe, puh, das ist, also wenn ich das wäre und wenn das meine Freundinnen wären, das wäre schon, das fände ich gar nicht so gut. Sie mussten natürlich, wenn sie gefragt werden, müssen sie natürlich wahrheitsgemäß vor Gericht antworten. Sie hatten keine Wahl, aber es, also, das war schon eine sehr bizarre Situation.
Ja, man kann natürlich durchaus die Frage stellen, ist das alles so nötig? Ne? Also welchen Zusammenhang hat das normale Liebesleben oder das alles mit dem konkreten Tag? Aber das hat es natürlich schon, weil das Gericht muss ja am Ende zu einer Überzeugung kommen, ne? Ob dieser Mensch freizusprechen ist oder zu verurteilen. Und da gehört ja auch dazu, dass man sich über die, also als Kammer sich über die Persönlichkeit des Opfers auch Gedanken macht und zu einer Einschätzung kommt. Ich meine, wenn jetzt jemand erzählt an diesem Abend, sie ist ein jähzornig geworden oder sie hat viel getrunken oder so, fragt man sich ja als Gericht natürlich auch, kann das überhaupt sein? Ne? So ist das logisch? Wäre das ein logisches Verhalten der Geschädigten, des Todesopfers dann? Und das werden die Beweggründe gewesen sein, warum in solcher Breite auch über die Persönlichkeit und das Verhalten zu Lebzeiten dieser Frau gesprochen wurde. Wurde denn auch konkreter über, also du hattest ja schon den psychiatrischen Gutachter genannt, der dem Angeklagten ja auch eine gewisse Persönlichkeitsstörung mit Blick auf selbstdarstellendes Verhalten attestiert hatte. Aber wurde denn grundsätzlich auch über das Verhalten dieses Mannes noch genauer nachgeforscht, Zeugen gehört, nachgefragt und nachgebohrt?
Inwiefern meinst du?
Naja, du hattest ja zum Beispiel gesagt, dass er auf Ibiza irgendwie als Musiker unterwegs war. Oder auch andernorts als Webdesigner gearbeitet hat oder so, dass er eine Tochter hat, die er bei der Ex-Frau oder Ex-Freundin irgendwie gelassen hat. Gab es denn auch Menschen, die sich hier aus Ostfriesland in diesen paar Wochen, die er nun hier war und mit Gerda Basse unterwegs oder in einer Art Liebschaft, Affäre war, gab es da Zeugen, die darüber Aussage treffen konnten, wie die beiden denn so zusammen harmoniert oder nicht harmoniert haben?
Nee, ich glaube, die beiden haben das einfach noch sehr, sehr geheim gehalten oder zumindest ist nicht ganz offensichtlich gemacht, dass es so ist. Ich weiß, eine Freundin zum Beispiel von Gerda Basse hat gesagt, ja, ein Mieter sollte ihr helfen. Das war er. Also, ne, also nicht mal die wusste so ganz genau, dass da was läuft zwischen den beiden. Er hat anderen gegenüber immer von ihr als der Künstlerfrau gesprochen. Er hat aber auch sehr selten über sie gesprochen. Er hat das nicht so ganz weit, nicht so ganz weit herausgetragen, dass er, dass die beiden irgendwas miteinander hatten. Er hat dann auch zum Beispiel am Telefon irgendwann auch erzählt, dass er mit ihr mal nach Hamburg gefahren ist und solche Dinge. Aber er hat es nicht so raushängen lassen, dass die beiden was miteinander zu tun hatten.
Du hattest ja in einer der anderen Folgen schon gesagt, dass der Mann schon im Gefängnis saß. Dort hatte er ja einen ostfriesischen Geschäftsmann kennengelernt, der ihm dann später Hotelaufenthalte in Ostfriesland finanziert hatte. Du hattest, glaube ich, gesagt, dass der Mann wegen der Betrugssache im Gefängnis saß. Gab es denn auch irgendwie andere Vorstrafen mit Blick auf Gewaltkriminalität oder so, die thematisiert wurden bei Gericht?
Nee. Er war klamm, ne, regelmäßig pleite. Das war tatsächlich auch von seinem Verteidiger eine Verteidigungsstrategie. Warum sollte er eigentlich jemanden umbringen? Er ist seit 25 Jahren pleite. Pleite ist für ihn eine Lebenseinstellung. Das fand ich ein sehr interessantes Bild. Pleite sein als Lebenseinstellung, das kann er auch die nächsten 25 Jahre gut durchhalten. Da muss er jetzt niemanden für töten. Also er hat immer Probleme mit Geld gehabt, er hat Leute betrogen, er hat im Knast deswegen gesessen, wegen diverser finanzieller Probleme. Aber er ist nie gewalttätig geworden und es hat ihn auch jemand so eingeschätzt, dass er das nicht, also jemand, der ihn kannte, und die Frage ist, wie gut kannten die ihn alle wirklich, die haben eigentlich alle gesagt, dass sie ihm das eher nicht zugetraut hätten.
Im Grunde erscheint es ja auch sehr unlogisch, oder? Er hatte sich bei Gerda Basse gemeldet, um bei ihr zu wohnen und von ihrem Geld zu profitieren. Und dann hat er ja im Grunde jetzt unterm Strich, hat er ja nun die Geldquelle, sich den Geldhahn selbst zugedreht, indem er die Geldquelle getötet hat. Gab es irgendwelche Hinweise, dass Gerda Basse ihn in diesen kurzen Wochen in irgendeiner Form in ihrem Testament oder ihrem Nachlass irgendwie bedacht hat? Denn das könnte ja ein mögliches Motiv gewesen sein, theoretisch.
Bevor es mit der Folge weitergeht, möchten wir kurz über unseren heutigen Sponsor sprechen. Von Poll Hausverwaltung. Wer eine Immobilie gekauft hat, kennt das wahrscheinlich ganz genau. Es gibt immer etwas zu tun und wenn das Objekt aus mehreren Wohneinheiten besteht, dann erst recht. An vielen Stellen greift von Poll da unter die Arme und unterstützt Eigentümer bei der Mieterverwaltung sowie WEG-Verwaltung. Ihr könnt euch jederzeit ein unverbindliches Angebot einholen. Online oder vor Ort in Aurich, Emden, Norden und Esens. Weitere Infos und alle wichtigen Links findet ihr natürlich in den Shownotes. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit Aktenzeichen Ostfriesland.
Nein, das da soweit war es definitiv auch noch nicht. Sie hatte die Forderung an ihn, dass er ja Miete bei ihr zahlen sollte und die Miete wollte sie haben und darauf hat sie wohl sehr vehement bestanden und daraufhin ist es wohl zu einem Streit dann zwischen den beiden gekommen. Aber es war keine Absicht, also dieser, dass es irgendwie eine Tötung aufgrund von, also einem Vorteil gewesen wäre, das ist es eher, nein, das war ausgeschlossen.
Was ja im Grunde auch zu dem passt, was du ganz am Anfang mal von Freundinnen von Gerda Basse zitiert hast, dass diese gesagt hätten, dass Gerda Basse immer genau darauf geachtet hat, ob sie jemand ausnimmt oder ausnutzt oder so. Das passt ja zu der Äußerung, dass sie sehr auf die Mietzahlung durch diesen Mann bestanden hat. Ne?
Genau, also ich stelle es mir ein bisschen so vor, ob es dann ist, werden wir ja nie ganz wissen, aber vermutlich, sie war, also die beiden waren frisch verliebt, wie echt das von seiner Seite aus jetzt war oder nicht, keine Ahnung, aber ne, sie war frisch verliebt und breitet ihm oder ne, lässt ihn bei sich wohnen, alles in Ordnung und dann bittet sie ihn darum, du, ich habe heute Nachmittag Gäste, kannst du mir helfen? Ja, mache ich. Und dann taucht er nicht auf und da ist sie sauer und dann kommt er irgendwann und macht aber nicht viel und dann sagt sie, du, übrigens, ich brauche auch noch Kohle von dir. Und er steht dann da und sagt, wieso, Schätzeleinchen, das kann ja nicht. Und dann haben die beiden sich, weil sie beide unter Alkohol standen, schon gut in die Haare gekriegt. Und dann wollte sie mit ihm schlafen. Und dann hat er auch gesagt, nee, möchte ich nicht. Und da ist sie wohl dann richtig ausfallend geworden. Das war tatsächlich, und das haben ihre Freundinnen bestätigt. Und das hat er dann in seiner Aussage, in seinem Geständnis auch gesagt, wenn sie ausfallend wurde, wurde sie ausfallend. Also da hat sie nicht mehr auf gewaltfreie Kommunikation geachtet. Da sind Schimpfworte unterster Schublade gefallen, aller du Schlappschwanz, du kannst ja nichts, du bist ja nichts. Und das ist, glaube ich, noch die sehr, sehr harmlose Variante meiner Schimpfworte hier gerade. Und damit hat sie ihn wahrscheinlich so sehr provoziert, dass er dann betrunken einfach nur noch sie zum Schweigen bringen wollte.
Das ist das, was das Gericht im Urteil, glaube ich, als Begründung für die Kammerentscheidung genannt hat. Am Ende sind es dann 6,5 Jahre Haft geworden, verurteilt wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Nicht wegen Totschlags, der ursprünglich durch die Staatsanwaltschaft Aurich angeklagt gewesen ist. Vielleicht können wir dazu mal Malte Sanders hören, der neben Wolfgang Gronewold damals Pressesprecher des Landgerichts Aurich war und nach dem Urteil mit den Kollegen von Ostfriesen TV gesprochen hat.
Körperverletzung mit Todesfolge ist im Allgemeinen ein Fall, bei dem der Täter zwar die Körperverletzung möchte, das heißt, er möchte das Opfer verletzen. In diesem Fall hatte der Angeklagte gesagt, dass er aufgrund der vorangegangenen Kränkung das Opfer zum Schweigen bringen wollte. Aber er will den Tod nicht. Also er sieht auch nicht, dass seine Körperverletzungshandlungen so gefährlich sind, dass der Tod eintreten könnte, auch wenn er das objektiv hätte erkennen müssen. Es ist dann Alkohol konsumiert worden, die Stimmung war zunächst auch gut, später ist sie dann umgeschlagen, die anderen Gäste sind dann gegangen und es soll dann zu Beleidigung des Angeklagten durch das später getötete Opfer gekommen sein. Es soll sich ein Wortgefecht entwickelt haben und schließlich soll der Angeklagte so gereizt gewesen sein, dass er eben mit einem Barhocker mehrfach auf das Opfer dann eingeschlagen hat. Die Kammer hat dazu gesagt, dass das Opfer verblutet ist infolge der Schläge auf den Kopf. Es soll dann nämlich zu mindestens 2 Platzwunden gekommen sein.
So, im Grunde hat Malte Sanders gesagt, dass der Täter aus Sicht des Gerichts, aus Sicht des Urteils, keinen Tötungsvorsatz hatte, dass er Gerda Basse nicht töten, sondern verletzen wollte, was am Ende dann aber zu ihrem Tod geführt hat. Was macht das? Das ist natürlich ein Unterschied im Strafmaß. Das Strafgesetzbuch sieht ja für verschiedene Delikte, für verschiedene Straftaten unterschiedliche Strafen vor. Und der Totschlag wird nicht, also mit Haftstrafe von nicht weniger als 5 Jahren bestraft. Wenn es um eine Körperverletzung mit Todesfolge geht, sind wir bei der Mindeststrafe von 3 Jahren Haft. Das heißt, wir haben da ja schon mal einen großen Unterschied. Das heißt, im Grunde war es jetzt, also für den Täter günstiger, die Körperverletzung zu bekommen, als eine Verurteilung wegen Totschlags. Dazu haben wir, oder dazu haben die Kollegen von Ostfriesen TV auch nochmal mit dem Rechtsanwalt, mit dem Verteidiger des Angeklagten und dann Verurteilten gesprochen.
Für uns ist das ein sehr gutes Ergebnis, wobei ich da weniger auf die Haftstrafe gucke, sondern vor allem auf das Delikt, was letztlich ausgeurteilt worden ist. Wir hatten das Problem, dass die Ermittlungen zunächst ganz hart in Richtung einer Bereicherungsabsicht gegangen sind und damit auch Mordmerkmale nahegelegen haben. Jetzt ist es sogar gelungen, dass wir von einem Tötungsdelikt auf ein Körperverletzungsdelikt gekommen sind. Und das ist ein Ergebnis, mit dem wir sehr gut leben können. Sie müssen überlegen, bei 6 Jahren und 6 Monaten ist eine Zweidrittelstrafe durchaus möglich. Das wären 4 Jahre und 4 Monate. 1 Jahr ist er mittlerweile in Untersuchungshaft, bleiben also 3 Jahre und 4 Monate Reststrafe, die noch zu verbüßen wären. Dadurch, dass wir jetzt ein Körperverletzungsdelikt haben, ist auch ein offener Vollzug gar nicht von der Hand zu weisen, sodass das Ergebnis für ihn durchaus eine Perspektive darstellt.
Ja, das ist natürlich aus Verteidigersicht vielleicht ein gutes Ergebnis. Allerdings ist es natürlich auch, es klingt so verharmlosend, dieser ganze Sache. Es ist ein gutes Ergebnis. Wir haben es sogar geschafft, den Mord vom Tisch. Am Ende ist jemand gestorben. Das finde ich bei dieser Einlassung ganz schwierig. Aus Strafverteidigersicht mag das alles richtig sein. Sie ist gestorben und er muss dafür ins Gefängnis. Und da ist es, das finde ich auch ganz gut, dass das tatsächlich so ist und dass sie da soweit sich geeinigt haben.
Ja, im Grunde ist es natürlich ein Gewinn aus Verteidigersicht ganz klar, weil wenn man über Mord sprechen würde, wenn man bei lebenslanger Haft, beim Totschlag, gibt es ganz oft Haftstrafen nicht unter 10 Jahren, obwohl das Strafmaß im Gesetz natürlich auch geringer sein kann. Das ist ein Gewinn natürlich für den Strafverteidiger, für den Angeklagten. Das Gericht hat ihn bisher aber auch nicht geschenkt, ne? Also das Gericht muss ja bei der Würdigung der Beweise ja im Grunde auch darauf achten, was letztlich beweisbar ist und was letztendlich auch zur Überzeugung des Gerichts feststeht. Und da wird ja nicht zu hoch gepokert, da wird am Ende die richtige Strafe gefunden, im Idealfall. Nun ist das Urteil rechtskräftig geworden, das heißt, es scheint da auch, sofern es da eine Revision gegeben zu haben, das weiß ich nicht, scheint es auch keine Rechtsfehler gegeben zu haben. Was man aber auch sagen muss, wir haben es jetzt 2023, das Urteil stammt aus 2017. Es ist also auch davon auszugehen, dass dieser Mann, der Täter, der Verurteilte, seine Haftstrafe inzwischen abgesessen hat und inzwischen wieder in Freiheit ist.
Das ist natürlich eigentlich auch ein sehr bitteres Ergebnis, wenn man es jetzt mal zum Beispiel aus der Sicht der Angehörigen von Gerda Basse und auch der Freunde und der Familie sieht, dass da ein Mensch getötet worden ist. Denn Gerda Basse wollte nicht von dieser Welt. Sie wollte noch weiterleben. Und selbst wenn sie durch Alkoholkonsum ausfällig wurde, selbst wenn es schwierig war, selbst wenn sie ihm das Gefühl gegeben hat, kein ganzer Mann zu sein, sie hat den Tod dadurch nicht verdient. Und da sind 6,5 Jahre, beziehungsweise, ne, er rechnet es ja auch so schön runter, dass durch die Untersuchungshaft etc. pp. Ja dann auch nur noch das und das und mit offener Vollzug, er rechnet es ja richtig klein. Das ist schon bitter. Es ist richtig und natürlich haben wir in unserem Rechtsstaat ja auch dafür solche Fälle und solche, es gibt ja für alles Regeln und Gesetze und das ist auch gut, dass das Gericht sich da an alles hält, aber am Ende bleibt es bitter.
Genau, und der Knackpunkt war eben dieser Tötungsvorsatz, der dem Angeklagten damals nicht nachgewiesen werden konnte. Und wir haben, so hart das für Opfer natürlich immer ist, wir haben ja in Deutschland im Strafrecht nicht nur diesen, ich sag mal, ja, Rache ist das falsche Wort, aber diesen Gedanken, dass man so eine Art Vergeltung haben möchte. Klar, spielt Vergeltung für die Hinterbliebenen auch eine Rolle in der Strafzumessung, auch in solchen Verurteilungen. Andererseits spielt natürlich die Resozialisierung auch immer eine Rolle. Das heißt, jemand, der einmal eine falsche Entscheidung getroffen hat, darf nicht der Würde insofern beraubt werden, nie wieder an der Gesellschaft, an der Rechtsgesellschaft teilzunehmen. Und es ist immer, natürlich, ist es immer für die Hinterbliebenen, ist es immer ein schwieriger Gedanke zu wissen, dass dieser Mensch, der den geliebten Menschen aus dem Leben gerissen hat, wieder auf freiem Fuß ist. Aber vielleicht können wir grundsätzlich nochmal so einen Luststrich darunter ziehen, nochmal so ein Resümee fassen. Ich meine, was haben wir für eine Geschichte? Was haben wir für einen Fall? Wir haben am Anfang vielleicht sogar eine Liebesgeschichte, zumindest eine Geschichte von gegenseitiger Zuneigung, Attraktivität, die sich dann entwickelt über eine Beziehung, die geprägt ist vielleicht von einem gewissen Hin und Her. Einerseits mag man sich, einerseits fühlt man sich angezogen, auf der anderen Seite führt es immer wieder zu Streit. Was dann darin gipfelt, in diesem großen Streit, in diesem Bingumer Café, das am Ende zu einem Wortgefecht führte, zu einem Moment, wo der Täter wahrscheinlich einfach vielleicht auch so die Kontrolle über sich selbst verloren hat, was dazu führte, dass Gerda Basse ihr Leben verloren hat. Alles, was danach passiert ist, ist, glaube ich, auch ziemlich bemerkenswert. Diese große Suchaktion in Ostfriesland, die ja im Grunde in der Rückschau am komplett falschen Ort stattgefunden hat. Wir haben den Hellseher, wir haben Immobilienanzeigen, die noch vor dem offiziellen Tod Gerda Basses im Internet standen. Wir hatten Laienermittler in einem Internetforum. Und zwischendrin hatten wir auch immer wieder unsere Redaktion in Form von dir, von Jochen, von Tatjana, von all den Menschen, die darüber berichtet haben. Was hat das mit dir gemacht? Also hat dich das irgendwie geprägt für die spätere Arbeit? Habt ihr irgendwelche Lehren gezogen oder Dinge, die ihr für eure Arbeit irgendwie mitgenommen habt?
Da fand ich das Gespräch jetzt nochmal auch mit Jochen über diesen Fall ganz, ganz spannend, weil wir beide eben damals mittendrin waren und wenn man in diesem Moment ist, man berichtet, man bekommt eine Nachricht, hier wieder eine Hundertschaft, die unterwegs ist, hier wird wieder gesucht, hier hat man was gehört, das Gerücht geht gerade durchs Dorf, also es ist ja auch, ne, Gerüchte spielen ja auch bei uns immer wieder eine ganz große Rolle. Und damals sind wir sehr getrieben von diesen ganzen Berichterstattungsanlässen, auch durch das überregionale Interesse. Gerade die Hamburger Morgenpost zum Beispiel war sehr, sehr nah an dem Fall, weil Gerda Basse, wie gesagt, in Hamburg auch eine große Nummer war, zumindest in gewissen Kreisen. Und da haben Jochen und ich nochmal uns tatsächlich gefragt, war das alles so richtig? Ist es eigentlich richtig, dass wir da über jeden Stock gesprungen sind? Ich fand es zum Beispiel bemerkenswert, dass er auch sagt, ich glaube, ich hätte heute, mit dem Wissen von heute, würde ich diesen Wahrsager nicht nochmal interviewen. Auf der anderen Seite würde ich denken, naja, vermutlich würden die Leser es heute auch immer noch mit ganz viel Interesse lesen. Selbst wenn wir ihn jetzt wahrscheinlich online stellen würden, würde dieser Text sehr gelesen werden. Die Frage ist, was macht man da besser? Welche Schlüsse haben wir gezogen? Also ich habe für mich damals gedacht, da müssen wir, also wir müssen cooler dabei reagieren. Wir müssen auch das Opfer immer weiter, immer wieder im Auge behalten. Das war bei Gerda Basse doppelt schwer, weil Gerda Basse eben eine sehr polarisierende Gestalt hier in Leer war, die durchaus mit durch der einen oder anderen Anekdote hier auch von Leeranern immer mal wieder ins Lächerliche gezogen worden ist. Aber da zu sagen, das ist eine Frau, die ihr Leben verloren hat durch einen gewalttätigen Akt, da sich selber zu fragen, was, ne, was machen wir nächstes Mal besser, finde ich schon richtig und wichtig, trotzdem immer noch in einem, mit einem journalistischen Interesse und auch mit einem journalistischen Auge darauf, denn die Berichterstattung darüber ist auch wichtig und notwendig.
Vielen Dank, Nicola, für die vergangenen Folgen und auch für diese Folge, die ja mit sehr ehrlichen Worten mit Blick auf unsere journalistische Arbeit geendet haben. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich auch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeibleiben. Und ich glaube, so viel können wir schon versprechen. Es wird auch eine nächste Staffel geben, Nicola. Und bis dahin sage ich ciao, bis dann.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Zeitungsgruppe Ostfriesland. Weitere Informationen unter www.oz-online.de.
Diese Folge wurde präsentiert von Poll Immobilien. Immobilienbewertungen können jederzeit online unter von-poll.com oder vor Ort in Aurich, Emden, Norden und Esens kostenfrei und unverbindlich eingeholt werden.